Ja, es freut mich, dass so viele Leute hierher gefunden haben. Die Lesung findet zweisprachig statt, zuerst in Englisch und dann auf Deutsch. Auf Deutsch müssen Sie mit mir Vorlieb haben. Ich werde die deutsche Übersetzung lesen. Vielleicht ganz kurz noch zum Zweck und zur Entstehungsgeschichte von diesem kleinen Büchlein. Wir haben, also wir, das ist meine Frau und ich, wir waren lange in Japan und haben nach dem 11. März 2011 viele Mails bekommen und irgendwann haben wir gedacht, dass diese Mails ein bisschen mehr sind als Botschaften von einer Freundin, dass sie auch mehr sind als Berichte zu einem Unglück, zu einer Katastrophe. Und irgendwann ist uns auch vorgekommen, dass Fukushima nicht ein Ort in Japan ist, sondern dass Fukushima etwas ist, das uns alle angeht. Fukushima ist auch Inhalt. Vielleicht noch ganz kurz heute in der Zeitung. Sie wissen vielleicht, Japan hat beschlossen, aus der Kernkraft auszusteigen. Und da steht im Standard heute, ist ein AKW einmal gebaut, produziert es sehr billig relativ grünen Strom. Ich glaube, das wichtige Wort ist hier relativ. Was heißt relativ? Ist es relativ gefährlich? Ist es relativ nicht gefährlich? Dazu werden Sie heute keine Antworten bekommen, aber ich hoffe, dass Sie ein bisschen etwas erfahren werden, was Literatur so alles machen kann. Wir werden das so machen. Zuerst liest Makita Smith Groves. Sie kommt aus den USA, gehört zu den Beat-Autoren, ist eine engagierte Lyrikerin und wir freuen uns. She understands everything, so then I don't have to translate. Okay? Wir freuen uns, dass sie hier ist und Makita wird auch einen kurzen Text zur Entstehung dieses kleinen Buchs zuerst vorlesen. Okay, you can start.
Good morning. I would like to begin by saying I'm very happy to be a part of this team that put together this wonderful book, that brought this book into being. It was a very organic process, and I can think of no better way to describe the process than to read an excerpt from the very excellent preface that was written by Renata and Peter Giacomuzzi. So I shall begin. Then Kai's emails started arriving. She was writing to us, but at the same time, she wasn't. She was writing about herself, for herself, for someone, for a world that seemed to have deserted her, and for whose sake she put pen to paper. She put into words what we couldn't understand, what we couldn't feel in all those reports we had been watching day after day. I had always appreciated Kai as a gifted and clever letter writer, and had often suggested to her, almost in jest, that she should try her hand at becoming an author. So when Kai's notes arrived, differing in length, sometimes written at painfully long intervals, the very same thought shot through my mind once more. What a pity that my family and I are the only ones reading these texts. In the autumn of that year, another letter arrived, this time by post, handwritten and with illustrations. Makita Smith Groves just happened to be staying with us, and we were standing in the kitchen. I had just read the letter, and completely out of the blue, I asked Makita whether she'd like to read it and whether she'd be interested in doing a Fukushima book. The moment my thoughts became words, I felt absolutely certain that this was the right thing to do. It just made sense. The idea that literature is synonymous with survival and life, that it can be an immediate expression of existential needs and emotions, and that the beauty, the art arises from giving shape to those existential feelings and expressing them in carefully chosen words and phrases was something Makita and I didn't need to quibble about. The Beat Generation, a group of artists including Jack Hirschman, Ruth Weiss, and post-beat poet Makita Smith Groves, and all the others who regularly meet in San Francisco, rediscovered and now cherish this understanding of literature. The American economic crisis and the social misery that it triggered have encouraged this group of authors to continue responding to political issues through literature. So Makita agreed, and the project was born. We wanted to make our own contribution to Fukushima, and we did it in the only way we knew how. We created this book. Once Upon a Time, Fukushima does not refer to a specific location, but to an event, to images that will remain with a whole generation of people for the rest of their lives. Yes, the media hype has passed, and yes, we're already moving on to the next disaster, because we seem to thrive on sensation, and because sensation only has a short shelf life. Once Upon a Time, Fukushima is a kind of drawer, a little drawer. It's one that should be opened when we realize that the past is lost and cannot find its way back to us, or when we struggle to find our way back to it. And I'll read a short excerpt from the introduction to my section of this text. Once Upon a Time, Fukushima is an outcry against transactional relationships in which we take what we want from the planet and each other. This book is also a personal account of the author's internal landscape, a landscape that exists within us all, a personal internal terra that also has its shifts and reckonings. I hope that after reading this book, and in whatever other way we can, we begin to examine our relationship to the planet Earth. This beautiful flying orb, knocked slightly off its axis by the Great Japan Earthquake of 2011, continues to sustain us. Planet Earth is very powerful, yet it is not without weakening. If we humans can re-envision our position on the planet as collaborative rather than dominant, if we can deny bigotry in all its permutations and trade transaction for transformation, then we might just have a chance. earth yields to power of its inner eruptions. Source brims from the core. Swallow dives deep down, longs for sun above green line. Is spring not springtime? Our seas will remain brimful, frothy, tossed and tossing spume, shore life on all life. Ainu, Berikuman, and Korean in Japan wade through walls of radiation to clean the spills of material access, consumer overdrive. These three untouchable classes will not be touched anyway by the generosity of love of society in Japan. Fukushima's throwaways are corralled in three categories of contamination chamber to measure the onset of their inevitable and early deaths. When they are depleted by work, they will be thrown back to the ghettos and back streets to expire in the arms of beloved who themselves have taken in their share of radiation. This is more than a meltdown in nuclear power. This is about a class created for servitude. People forced to the worst labor. A meltdown that won't touch the thinnest layer of some human heart. Bandashevsky went to jail for exposing changes in pulmonary function and continued viability of the brain after encounter with radioactive isotopes. In Fukushima, they have it in the legs. Lumps, swelling of the capillaries, the veins, maybe the arteries. The government says it is the result of inactivity, as many are confined. But who will know for sure? Bandashevsky, languishing in Belarus prison, forgot he can't expose what we all already know, can't authenticate what we all feel in every fiber of being. Something that strikes us dumb with awe and is truly evil goes adrift in the world, nuclear and fed by our greed. In the distance, the ocean waits, wearing her best sunny day patina, dancing her pretty shuffle wave dance, with lacy peaking froth to lure us in the distance. News report. Sailors down on two fronts, Northern and Southern California. The ocean is gobbling sailors, crushing them, breaking them on rocks, prying them open. Radiated, heaving shore to shore with isotopic sickness, damaged waters. And still, she laps upon the shore, graceful tentacles bearing spume to quiet places, inlets, rivulets of shining water. Wolves eat dogs, said Martin Cruz Smith. Yes, I think they do. Atomic dogs, said George Clinton long ago, having guessed the truth. And the earth will shake, continue its dance of death. In the midst, greet life.
Danke, Nikita. So, jetzt müssen Sie mit mir Vorlieb nehmen. Ich werde versuchen, soweit es geht, das, was Markita vorgelesen hat, auf Deutsch wiederzugeben. Aber vielleicht noch ganz kurz ein Hinweis. Markita hat anschließend um 2 o'clock, anschließend um 2 Uhr eine Lesung, wo sie aus ihren eigenen Gedichten liest, bei Sprachsalz. Und vielleicht noch ein kleiner Hinweis, wenn die Lesung zu Ende ist, da unten können Sie das Büchlein erwerben und vielleicht auch von den Autorinnen signieren lassen. Und als letztes noch, was ich auch vergessen habe, ein Dankeschön, und zwar ein großes und eines von Herzen, nicht Elias, nein, kein Dankeschön an Elias Schneider, der dieses Büchlein ermöglicht hat. So. Zuerst hat Makita aus dem Vorwort gelesen, das ich mit Renate geschrieben habe. Das ist nicht so lang. Also ich lese jetzt meinen eigenen Text. Thanks for reading my text. Okay. Und dann kamen die Mails von Kay. Sie schrieb an uns und gleichzeitig nicht an uns, sondern sie schrieb etwas von sich, für irgendjemanden, eine Umwelt, die sie verlassen zu haben schien und um deretwillen sie schrieb. Sie fasste das in Worten, was wir in den stundenlangen Berichten nicht verstanden und nicht nachfühlen konnten. Ich hatte Kay immer als begabte und kluge Briefeschreiberin geschätzt und ihr schon oft halb im Scherz vorgeschlagen, sich als Autorin zu versuchen. Als nun in unterschiedlicher Länge, manchmal mit schmerzhaften Pausen, Kays Notizen per Mail zu mir kamen, war der Gedanke wieder da. Schade, dass nur wir, das heißt ich und meine Familie, diese Texte lesen. Im Herbst kam wieder einmal ein Brief, diesmal per Post von Hand geschrieben und mit Zeichnungen illustriert, Makitas Miss Groves war gerade bei uns zu Gast und wir standen in der Küche. Ich hatte die Briefe soeben gelesen und fragte Makita ganz spontan, ob sie sie auch lesen möchte und Lust hätte, mit uns ein Fukushima-Buch zu machen. Der Gedanke schien mir so naheliegend, dass ich im Augenblick, als ich es aussprach, absolut sicher war, dass das richtig und sinnvoll war. Dass Literatur gleichbedeutend mit Überleben und Leben ist, unmittelbarer Ausdruck existenzieller Bedürfnisse und Gefühle ist oder sein kann und sich die Ästhetik, die Kunst, daraus ergibt, dass dieses existenzielle Empfinden in eine Form, in wohlgeformte Worte gefasst wird. Das musste mit Makita nicht lange diskutiert werden. Die Beat Generation, die Gruppe um Jack Hirschman, Ruth Wise, die Postpoetin, die Post-Beat-Poetin Makita Smith Groves und all die anderen, die sich regelmäßig in San Francisco treffen, lebt dieses Literaturverständnis immer noch oder vielleicht wieder. Die wirtschaftliche und damit einhergehende soziale Katastrophe in Amerika hat diese Autorinnengruppe bis heute wach und angehalten, auf politische Fragen literarisch zu antworten. Nun gut, gesagt, getan. Wir wollten irgendetwas zu Fukushima beitragen und wir haben es in der einzigen Form getan, die wir meinen, uns zutrauen zu können. Wir haben ein Buch gemacht. Es war einmal Fukushima, bezieht sich nicht wirklich auf einen geografischen Ort, sondern eher auf ein Ereignis, auf Bilder im Kopf, die eine ganze Generation ein Leben lang nicht mehr loswerden wird. Der mediale Super-GAU ist vorbei. Wir sehnen uns schon wieder nach dem nächsten Hype, weil in unserem Leben alles geil sein muss und der Geilheit eben doch nur eine jeweils kurze Haltbarkeit gegeben ist. Es war einmal Fukushima, soll eine Schublade sein, ein Schublädchen. Zu öffnen immer dann, wenn wir merken, dass die Vergangenheit sich vergangen hat und nicht mehr zu uns findet. Oder wir nicht mehr zu ihr. So, und jetzt kommen die Texte von Makita. Es war einmal Fukushima, ist ein Aufschrei gegen transaktionsgesteuerte Beziehungen, in denen wir uns von unserem Planeten und voneinander nehmen, was immer wir gerade wollen. Dieses Buch ist auch ein sehr persönlicher Bericht über die innere Landschaft der Autorinnen. Eine Landschaft, die in uns allen existiert, eine sehr persönliche innere Welt mit ihren ganz eigenen Verschiebungen und Überlegungen. Ich hoffe, dass wir nach der Lektüre dieses Buches und auf jede andere erdenkliche Weise beginnen, unsere Beziehung zum Planeten Erde zu überdenken. Dieser schöne, schwebende Himmelskörper, durch die große Erdbebenkatastrophe von 2011 ein wenig aus der Achse katapultiert, hält uns weiterhin am Leben. Der Planet Erde ist mächtig und voller Kraft, aber nicht unendlich. Wenn wir Menschen imstande sind, eine neue Vision von unserer Rolle auf diesem Planeten zu entwickeln, wenn wir uns als Partner definieren statt als Herrscher, wenn wir uns von religiöser Intoleranz in all ihren Erscheinungsformen verabschieden und Transformation an die Stelle von Transaktion setzen, dann könnten wir vielleicht noch eine Chance haben. Und zum Schluss noch ein paar Gedichte. Planet Erde ergibt sich der Macht ihrer inneren Eruptionen. Ursprung quillt aus dem Kern. Schwalbe im Sturzflug nach unten sehnt sich nach Sonne über grüner Linie. ist Frühling nicht Frühling? Unsere Meere werden bleiben, randvoll, gistig, wild gepeitscht und selbst gistpeitschend, allem Leben Leben einspeisend. Unberührbare. Ainu, Burakumin und Koreaner in Japan kämpfen sich durch Mauern von Strahlung zu säubern den Ausfluss des materiellen Überflusses. Konsumexzesse. Diese drei unberührbaren Klassen werden nicht berührt, gewiss nicht vom Großmut der Liebe der Gesellschaft in Japan. Fukushimas Weggeworfene pfercht man zusammen in drei Kategorien von Kontaminierungskammern, zu messen den Ausbruch von ihrem frühen, zwangsläufigen Tod. Sie sind dann ausgelaugt von der Arbeit, sind sie dann ausgelaugt von der Arbeit, werden sie zurückgeworfen in die Ghettos und Hinterhöfe, zu sterben in den Armen geliebter Menschen, die ihrerseits schon in sich tragen, ihr eigenes Maß an Verstrahlung. Das ist mehr als ein Meltdown der Atomkraft. Es geht um eine Klasse, geschaffen zur Knechtschaft, Menschen zur schlimmsten Arbeit gezwungen. Ein Schmelzvorgang, der nicht einmal die dünnste Schicht so mancher Menschenherzen streift. Das ist ein kurzes Gedicht über Bandaschewski. Das war ein oder ist ein russischer Wissenschaftler, der aufgrund seiner Arbeiten dann ein paar Jahre hinter Gitter musste. Bandaschewski wurde eingesperrt wegen Aufdeckung von Veränderungen der Lungenfunktion und fraglicher Weiterentwicklungen des Gehirns nach dem Einwirken radioaktiver Isotopen. In Fukushima haben sie es in den Beinen, Verklumpungen, Anschwellen der Kapillargefäße, der Venen, vielleicht der Arterien. Es ist Folge der Inaktivität, sagt die Regierung, weil viele eingeschlossen sind. Aber wer weiß es schon sicher? Bandaschewski, schmachtend in Weißrusslands Gefängnis, vergaß, dass er nicht aufdecken kann, was wir alle längst wissen, dass er nicht belegen kann, was wir alle fühlen, mit jeder Faser unseres Wesens. Etwas, das uns vor Schreck erstarren lässt, vor Angst. Etwas wahrhaft Böses treibt ziellos in der Welt herum, nuklear und genährt von unserer Gier. In der Ferne wartet das Meer, trägt sein schönstes Sonnentagfarbkleid und tanzt seinen hübschen Schaffelwellentanz mit Gischt wie feinste Spitze aufgetürmt, nur um uns einzulullen in der Ferne. Nachricht. Seeleute untergegangen an zwei Fronten, Nord- und Südkalifornien. Das Meer verschlingt Seefahrer, zerschmettert sie, zerbricht sie an Felsen, knackt sie auf. Verstrahlt hebt und senkt sich von Küste zu Küste ein isotopisches Erbrechen. Krankes Gewässer. Und doch schickt es der Küste feingliedrige, tentakelschaumgekrönt, Meeresarme, Rinnsale, glitzerndes Wasser an ruhige Orte. Wolves eat dogs, sagte Martin Cruz Smith. Ja, Ich glaube, das tun sie. Atomic Dogs, sagte George Clinton vor langer Zeit, die Wahrheit ahnend. Und die Erde wird beben und weiter tanzen, Todestanzen, mittendrin begrüße das Leben. Dankeschön, Matika. Ja. Do you have to switch?
Yes.
Bevor jetzt Kei Kimura aus ihren Briefen liest, möchte ich mich auch noch schnell bei Isabella König bedanken, die mit viel Geduld diese Texte ins Deutsche gebracht haben. Danke, Isabella. Ich werde Ihnen Kei Kimura nicht vorstellen oder nicht lange vorstellen. Kei Kimura gibt es erst, seit es dieses Buch gibt. Es ist ihre erste Lesung. Lauter. Ja, danke. Lauter. Wir müssen lauter.
Maybe I can, because I was teaching school and so many loud students.
You can do it. Okay, Kei Kimura, bitte beginnen Sie.
First of all, I must say, as an ordinary housefrau, I wrote email and sent to a friend in Innsbruck since that explosion. But I wrote not only about explosion, but the various happenings or things I feel and I felt and did every day. Now, some part I'm going to read up. March 13th, 2011. Today, the most fearful accident was reported on TV. A nuclear power plant has exploded. Already yesterday evening, we were shocked by haunting headlines like reactor meltdown feared, quake disabled Fukushima nuclear plant's cooling system. A young friend lives in Fukushima with a French husband and a small daughter. I could not reach her by phone. The people living in nuclear plants were carried by buses to other safe havens. The TV news also says those taken to the evacuation center 20 kilometers away from the nuclear plant have already been exposed to some, but not serious radiation. Just some. March 16th. Dear Mike, thank you so much for your email. Yes. Life seemed very easy in January. How happy I was to see you all on that day in Sugamo. Someday, when you fly over the Far East, around one end of the Pacific Ocean, perhaps you will say with some sentiment, once there was a country called Japan, and we worked there. Now we see only blue water. It started with massive quakes and a tsunami, and a lot of people were crushed or swept away. Then even the survivors became seriously ill because of the explosions at the nuclear plant, and they died one after another. Meanwhile, the country itself, the whole land, slipped beneath the big submarine plate of the Pacific Ocean and vanished. What a miserable fate. Still, at last, I have new hope that I will start from the beginning again. I mean, from the beginning of this earth, from the day when the smallest creature appears. Yes, that something which seems to be a living thing is me. A hopeful idea, isn't it? How will I feel when I become an ammonite, then a dinosaur, and then a human being? Oh, how many, many, many years do I need? So, but exciting. March 19th, 2011. Why don't we panic? I believe it's because, one of them, the government's clever, evasive news management. They broadcast the news of the nuclear plant disaster in a calm and soothing way. Every piece of news sounds true. Data seem to be shown clearly and credibly, and the possibility of some kind of danger is explained, but very gently. There's no immediate serious impact on health. It's also added repeatedly. They also emphasize how the specialists, the Defense Force mobile troops and the Tokyo Metropolitan firefighters and many other workers are endeavoring to improve the situation at the dangerous site, etc., which I suppose may at least calm us psychologically. At the same time, I cannot help but ask myself, are the data correct? The serious impact on health must appear later. Possibility of various kinds of danger, endeavoring in vain. In a nutshell, we instinctively know or feel that the situation is much more serious than the government leads us to believe. But at the same time, we know what would happen if the government were to say, leave Kanto area at once, another catastrophe, another surge of panic. Impossible. Population of Tokyo is 10 million. In all Kanto prefectures, who knows? March 21st. It seems that things around us and we ourselves are becoming quieter and quieter, even though they have announced that spinach, mushrooms, and milk in Fukushima and some neighboring prefectures are radioactively actively contaminated. And the tap water in Tokyo area has also been slightly contaminated for a few days now. Tea leaves too. So is this quietness, just another expression of panic? We may be in a state of panic, but how we express it is a different thing altogether. A friend of mine, a doctor, who lives in rich Setagaya Ward, Tokyo, said to me, three neighbors have gone to Okinawa, leaving gate keys for the gardeners and asking them to keep the garden in good order. How egoistic, how shameful. Don't they think of their gardener's health? Don't they think of people who are risking their lives to cool down the crippled nuclear reactors at the dangerous site? She suddenly laughed after all. Yes, egoistic, but we agree that rich, selfish, strong people who have good instincts and mobility will survive. And we need such people for the future of Japan, don't we? I was surprised to hear that gardeners still exist today. I was not surprised at have gone to Okinawa. A friend of my husband said, to a safer place? I have already been suffering from prostate cancer these 3 years. I am staying here, that's for sure, and chuckled. Another friend said, let's be contaminated merrily together. Someone else said, don't you think some strange creature or a kind of human being may emerge from this who absolutely needs radioactive material to survive? This is the theory of evolution. Anyway, thank you for listening to my chat. I may be running away from my panic by writing to you like this. May 11th. Knowing that someone is leading a quiet, peaceful life, for example, making a musical instrument in a European village, or a young craftsman in Hida, Japan, as I saw in a short film on TV, has a calming effect on me. Times such as these are so quiet and wonderful. I feel really happy to know of such a beautiful existence. June 7th, 2011. I wonder why specialists, scientists, and doctors voice such different, such contradictory opinions about pollution, health, danger, etc., in books, magazines, and newspapers. Which is correct? Tokyo area is safe, or Tokyo is dangerous, just like Fukushima? The government measurement of air contamination are not true, but the actual ones are much worse. Especially weekly magazines are very sensationalist. But I never heard that the writers ran away from Kanto area where they say dangerous. What does this mean? Exposure to low-level radiation for a long time is more dangerous or safer than strong radiation for a short time. No specialist in the world can say exactly what is true because they do not have enough data nor experience, I think. After all, each person believes in what he or she emotionally or religiously or instinctively wants to believe. Is radiation like a kind of God? June 7th. Yesterday I saw a film, a documentary entitled Into Eternity. It was about the final solution of nuclear waste. In Finland, they buried nuclear waste deep into the land of an island, didn't they? In the film, several specialists discuss whether the notice board "Don't dig it open" will be understood by later generation in 100,000 years' time. In another scene, one of them says that nuclear waste should be buried in the solid land where there is no earthquake. So, for this reason alone, we must not have nuclear plants. September 2nd. The other day, I had an illusion that nothing had happened on that day, that this kind of floating or creeping anxiety drifting like a gray cloud in Tokyo area, is only an illusion that we are all hypnotized by a strange illusion. All is well with the world. November 24th. Dear Mike, I didn't tell you that my son's wife and two children ran away from Kodaira, Tokyo, to a remote region in Hokkaido, to a village which has Ainu name, West Okope. I had thought they would stay during the summer vacation, but they did not come back in September. She said that she did not want the children to live in contaminated Kanto area. The children themselves say they want to live in this remote village forever because everything is wonderful here, they say. They are going to school with a ringing bell to avoid bears. March 11th, 2012. Dear Mike, but nothing happened today. I sat in the same room at the same time, just like on that day 1 year ago. Holding my breath, I waited for the earthquake and the tsunami to come and remained motionless. Did I remember various uneasy events and unexpected situations we had experienced since that day? It was possible, but no. I suddenly felt as if I were a prophet. Don't laugh. Now I can say what will inevitably happen in the future from now for the coming 12 months. Tomorrow, a nuclear reactor shall explode and two other reactors shall follow. Of course, such a reversal of the past and future like this is only a trick of the mind. In a sense, however, isn't this correct? I mean, what started here on March 11 last year is not finished, but will continue for many years or forever, even if in different forms. We've just stood at the starting point of a long, long path, I think. In the evening, several scenes drifted into my mind, such as the expression of an old dairy farmer who had milking his cows and then throwing it all away in a pit. A lonely dog on the empty street in the no-go zone. Roaming cattle along a riverside. They were abandoned by livestock farmers who had to evacuate hurriedly. One farmer said his cattle would have more chance of surviving if they were released than being kept in the shed without food. I read this comment in a newspaper. Actually, there are many more miserable and disparate scenes and facts in Fukushima. Why do I clearly remember only these seemingly small snapshots? What is memory? Behind these symbolic scenes, everything we understand must be hidden. That is sadness after all. Still we go on living. Bye. That's all. Say, luckily our land did not go under the submarine plate in the Pacific Ocean for the time being, but tomorrow I don't know what will happen to us. Anyway, for the time being, we are in a safe situation, I'd like to say. But in Fukushima, I'm not a Fukushima resident. In Fukushima, it seems that people are gradually losing hope. For example, decontamination, the government emphasized, has no good results. And many people must decide to leave Fukushima forever, or they are now in a very difficult condition, especially the people who made living by forestry. Maybe they could not return forever, because the forest contamination is the most difficult thing. And there are much more things. And in general, we do not say very loudly anti-nuclear such things, just like Germany. But recently, very quietly, but in a sense withdrawn strongly, people are gathering to demonstrate, to continue demonstrate the anti-nuclear movement. Maybe that will be a hope, I think. Okay. Thank you very much.
Kei Kimura hat am Ende nur noch gesagt, dass die Lage in Japan, in Fukushima, sich nicht sonderlich gebessert hat, dass man kaum Fortschritte macht in der Verarbeitung der Erde, dass der Wald große Probleme macht. Aber sie hat auch gesagt, dass in letzter Zeit in Japan etwas geschehen ist, was lange eigentlich vorher überhaupt noch nie passiert ist, nämlich, dass sich nicht nur wenige Leute, sondern plötzlich viele Leute engagieren in Anti-AKW-Bewegungen, und darin sieht sie auch eine große Hoffnung. So, und jetzt werde ich versuchen, die Texte auf Deutsch wiederzugeben. 13. März 2011. Geht das mit der Lautstärke? Ja. Heute haben Sie im Fernsehen über den größten anzunehmenden Unfall berichtet. Ein Atomkraftwerk ist explodiert. Schon gestern Abend waren wir schockiert von gespenstischen Schlagzeilen. Reaktorschmelze befürchtet. Beben blockiert Kühlsystem des AKW Fukushima. Eine Freundin von mir lebt mit ihrem französischen Mann und ihrer kleinen Tochter in Fukushima. Ich konnte sie telefonisch nicht erreichen. Die Menschen, die in der Nähe des Atomkraftwerks wohnen, wurden mit Bussen an sichere Orte gebracht. In den Fernsehnachrichten heißt es, dass diejenigen, die in das Evakuierungszentrum 20 Kilometer entfernt vom AKW gebracht wurden, bereits einer gewissen Strahlung ausgesetzt waren, aber nicht sehr gravierend. Nicht sehr gravierend? Liebe May, 16. März 2011. Liebe May, vielen Dank für deine E-Mail. Ja, im Januar schien das Leben noch so einfach. Wie glücklich war ich an dem Tag, den ich mit euch in Sugamo verbrachte. Wer weiß, vielleicht werdet ihr eines Tages, wenn ihr über den fernen Osten fliegt, über das eine Ende des Pazifiks, mit einiger Rührung sagen: Es war einmal ein Land namens Japan und wir haben dort gearbeitet. Jetzt sehen wir nur noch tiefblaues Wasser. Es begann mit massivem Erdbeben und einem Tsunami und viele, viele Menschen wurden zerquetscht oder von den Fluten mitgerissen. Dann wurden auch noch die Überlebenden schwer krank wegen der Explosionen im Atomkraftwerk und so starben sie, einer nach dem anderen. Und nun hat sich das Land selbst, das ganze Land, unter die große pazifische Meeresplatte geschoben und ist vom Erdboden verschwunden. Was für ein trauriges Schicksal. Und doch, endlich, habe ich wieder neue Hoffnung auf einen Neubeginn. Ich meine, ganz von Anfang an, von den Anfängen der Erde, von dem Tag an, als die erste winzige kleine Kreatur erschien. Ja, dieses Etwas, das ein Lebewesen zu sein scheint, das bin ich. Ein hoffnungsvoller Gedanke, nicht wahr? Wie werde ich mich fühlen, wenn ich das Ammonitenstadium erreiche, wenn ich ein Dinosaurier geworden bin und schließlich ein menschliches Wesen? Oh, wie viele, viele, viele Jahre werde ich brauchen. Langsam, aber aufregend. 19. März 2011. Warum geraten wir nicht in Panik? Ich glaube, wegen der cleveren, ausweichenden Nachrichtenpolitik der Regierung. Sie übermitteln die Nachrichten über die Atomkatastrophe auf eine ruhige, beruhigende Weise. Jede einzelne Meldung klingt wahr. Die übermittelten Daten wirken klar präsentiert und glaubhaft. Dass eine gewisse Gefahr bestehen könnte, wird erklärt, aber sehr behutsam. Es besteht keine unmittelbare, ernsthafte Gesundheitsgefährdung, heißt es immer wieder. Sie betonen auch immer wieder, wie sehr sich Fachleute, Verteidigungskräfte, mobile Truppen, die Feuerwehr von Tokio und unzählige Arbeitskräfte bemühen, die Situation im Gefahrengebiet zu verbessern und so weiter. Was uns, nehme ich an, wenigstens psychologisch beruhigt. Trotzdem. Ich frage mich unweigerlich, ob die übermittelten Daten auch richtig sind. Die ernsthaften Auswirkungen auf die Gesundheit müssen irgendwann später eintreten. Viele verschiedene Arten von Gefahren sind denkbar. Sind alle diese Bemühungen vielleicht ganz vergeblich? Kurz, wir wissen instinktiv bzw. spüren ganz genau, dass die Lage ernster ist, als uns die Regierung glauben macht. Aber wir wissen auch, was passieren würde, wenn die Regierung verlauten ließe: Verlassen Sie die Region Kanto unverzüglich. Auch das wäre eine Katastrophe, eine zusätzliche Katastrophe, eine zusätzliche Welle der Panik. Unmöglich, allein in Tokio leben 10 Millionen Menschen. Wie viele erst in allen Kanto-Präfekturen zusammen? März 21, 2011. Es scheint, als würden die Dinge um uns und auch wir selbst immer ruhiger. Obwohl sie gerade verkündet haben, dass Spinat, Pilze und Milch in Fukushima und einigen angrenzenden Präfekturen radioaktiv verseucht sind. Ah, und das Leitungswasser in Tokio und Umgebung ist seit ein paar Tagen ebenfalls leicht verstrahlt. Teeblätter auch. Ist diese Ruhe also nur ein anderer Ausdruck von Panik? Wir sind wohl in einem Zustand der Panik, aber wie wir das ausdrücken, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Eine Freundin von mir, eine Ärztin, die im reichen Setagaya-Viertel in Tokio lebt, hat zu mir gesagt: 3 meiner Nachbarn sind nach Okinawa gegangen. Sie haben Schlüssel für die Gärtner dagelassen und ihnen aufgetragen, die Gärten in Ordnung zu halten. Wie egoistisch, was für eine Schande. Denken die denn gar nicht an die Gesundheit der Gärtner? An die Menschen, die ihr Leben riskieren, um die angeschlagenen Atomreaktoren auf dem gefährlichen Gelände herunterzukühlen? Und dann hat sie plötzlich doch gelacht. Ja, egoistisch. Aber wir sind uns alle einig, dass reiche, selbstsüchtige, starke Menschen mit einem guten Instinkt und der nötigen Mobilität überleben werden. Und dass wir solche Menschen für die Zukunft Japans brauchen. Nicht wahr? Ich war überrascht, dass es heutzutage noch Gärtner gibt. Nicht überrascht hat mich das mit Okinawa. Ein Freund meines Mannes sagte, an einen sicheren Ort, ich habe jetzt schon seit 3 Jahren Prostatakrebs, ich bleibe, da könnt ihr Gift draufnehmen, und kicherte. Ein anderer Freund sagte, lasst uns doch fröhlich gemeinsam verseuchen. Wieder ein anderer sagte, glaubt ihr nicht auch, dass aus all dem irgendeine seltsame Kreatur oder eine Art menschliches Wesen hervorgehen wird, die zum Überleben unbedingt radioaktives Material braucht? Das ist die Evolutionstheorie. Wie auch immer, danke, dass du meinem Geplauder zuhörst. Vielleicht laufe ich meiner Panik davon, indem ich dir so schreibe. May 11, 2011. Zu wissen, dass jemand ein ruhiges, friedliches Leben lebt, zum Beispiel in einem europäischen Dorf ein Musikinstrument herstellt oder ein junger Handwerker im japanischen Hida, wie ich in einem Kurzfilm im Fernsehen gesehen habe, zu wissen, dass jemand ein ruhiges, friedliches Leben lebt, übt eine beruhigende Wirkung auf mich aus. Momente wie diese sind so ruhig und wunderbar, es macht mich glücklich, von einer schönen Existenz zu wissen. 7. Juni 2011. Ich frage mich, warum Fachleute, Wissenschaftler und Ärzte in Büchern, Zeitschriften und Zeitungen so unterschiedliche, so widersprüchliche Ansichten über das Ausmaß der Verseuchung, über Gesundheit, Gefahr und so weiter äußern. Was stimmt? Tokio und Umgebung sind sicher, oder? Tokio ist ebenso gefährlich wie Fukushima. Die Luftmessungen der Regierung sind nicht korrekt, die tatsächlichen Werte sind viel schlimmer und so weiter. Vor allem die Wochenmagazine sind sehr sensationsgeil. Ich habe aber nie gehört, dass die Verfasser solcher Artikel die Region Kanto, die sie als gefährlich bezeichnen, fluchtartig verlassen hätten. Was bedeutet das? Es ist gefährlicher oder sicherer, einer niedrigen Strahlenmenge über lange Zeit ausgesetzt zu sein, als einer hohen für kurze Zeit. Kein Experte der Welt kann genau sagen, was stimmt, denn sie haben weder genug Daten noch genug Erfahrung, glaube ich. Schlussendlich glaubt jeder an das, woran er, sie emotional oder aus religiösen Gründen oder instinktiv glauben will. Ist die Strahlung eine Art Gottheit? Gestern habe ich einen Film gesehen, eine Dokumentation mit dem Titel Into Eternity. Es ging um die Endlösung für Atommüll. In Finnland haben sie einen radioaktiven Abfall ganz tief in die Erde einer Insel eingegraben, nicht wahr? In diesem Film diskutieren Experten darüber, ob spätere Generationen in 100.000 Jahren die Warnschilder nicht graben, nicht öffnen, verstehen werden. In einer anderen Szene sagt einer der Experten, Atommüll sollte am Festland vergraben werden, wo es keine Erdbeben gibt. Also, schon allein aus diesem Grund dürfen wir keine Atomkraftwerke haben. September 2. Neulich hatte ich die illusionäre Vorstellung, als sei an jenem Tag gar nichts geschehen, als sei diese schwebende oder kriechende Angst, die wie eine graue Wolke durch Tokio und Umgebung zieht, nur eine Illusion, als seien wir alle nur hypnotisiert von einer seltsamen Illusion. Die Welt ist in Ordnung. November 24. Liebe Mai, habe ich dir das wirklich nicht erzählt? Dass die Frau meines Sohnes und zwei Kinder aus Kodaira, Tokio, weggelaufen sind, in eine abgelegene Gegend in Hokkaido, in ein Dorf, das einen Ainu-Namen trägt, West-Okope. Ich hatte gedacht, sie würden während der Sommerferien dort bleiben. Aber sie kamen nicht mehr zurück im September. Sie sagte, sie wolle nicht, dass die Kinder in der verseuchten Region von Kanto leben. Mein Sohn hat seine Arbeit hier, also ist er geblieben. Die Kinder selber sagen, sie wollen für immer in diesem abgelegenen Dorf leben. Weil hier alles so wunderbar ist, sagen sie. Sie gehen mit einer Glocke in die Schule, um die Bären zu verscheuchen. März 2. Liebe Mai, aber nichts geschah am heutigen Tag. Ich saß in demselben Raum zur selben Zeit, genau wie an jenem Tag vor einem Jahr. Ich hielt den Atem an, ich wartete auf das Erdbeben und den Tsunami und rührte mich nicht. Erinnerte ich mich an verschiedene beunruhigende Ereignisse und unerwartete Situationen, die wir seit diesem Tag erlebt haben? Möglich, aber nein. Ich fühlte mich plötzlich, als wäre ich eine Prophetin, nicht lachen. Jetzt kann ich sagen, was in der Zukunft geschehen wird. Von jetzt an 12 Monate lang, morgen wird ein Reaktor explodieren und 2 weitere Reaktoren werden folgen. Natürlich ist eine solche Verkehrung von Vergangenheit und Zukunft ein reines Gedankenspiel. Aber trifft es nicht zu, in einem gewissen Sinn? Ich meine, was hier am 11. März letzten Jahres begann, ist nicht zu Ende. Es wird noch viele Jahre weiterwirken, vielleicht auch für immer, in vielen verschiedenen Ausprägungen. Wir standen damals nur am Anfang eines langen, langen Weges, denke ich. Am Abend kamen mir verschiedene Szenen in den Sinn, zum Beispiel der Gesichtsausdruck eines alten Milchbauern, der gerade seine Kühe gemolken hatte und dann alles in eine Grube schüttete. Ein einsamer Hund auf der menschenleeren Straße in der gesperrten Zone, freilaufende Rinder an einem Flussufer, zurückgelassen von Viehbauern, die in aller Eile flüchten musste. Ein Bauer sagte, sein Vieh habe bessere Überlebenschancen, wenn er es freilasse, als wenn es im Verschlag bleibe, ohne Futter. Ich las diesen Kommentar in einer Zeitung. Es gab noch sehr viel mehr herzzerreißende und verzweifelte Szenen und Fakten in und rund um Fukushima. Warum kann ich mich nur an diese wenigen Momentaufnahmen klar und deutlich erinnern? Was ist Erinnerung? Hinter diesen symbolischen Szenen muss alles versteckt liegen, was wir verstehen. Das ist letzten Endes die Traurigkeit. Und doch, das Leben geht weiter. Bei Kate.